Der Radio Köln FC-Podcast. Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.
Sehr emotionales Spiel. Ich bin auch ein bisschen aufgelöst, aber bin sehr froh über die drei Punkte. Da habe ich im Vorhinein nicht mit gerechnet. Also alles gut. Wird ein schöner Abend heute noch.
Super, super, super. Einfach wunderbar.
Ja, sensationell, ne? So muss man mal wiederkommen, ne? Früher konntest du den Fernseher ausmachen bei 1-0. Jetzt geht das weiter, ne?
Von Anfang bis Ende. Tolles Spiel.
Wir sind glücklich.
Haha, und ich könnte immer noch vor Freude durch die Gegend titschen, so schön war's. Der erste FC Köln schlägt Borussia Dortmund mit 3-2. Und das nach einem 0-1 Rückstand zur Pause. 50.000 Fans im Rhein-Energie-Stadion haben ein Fußballfest erlebt. Ja, und da kannst du ja nur noch die Schiebermütze ziehen und sagen,
ja, das liebe ich.
Denn wer könnte so ein Spiel nicht lieben? Der FC, ja, hat sich in Sachen Comeback-Mentalität mal wieder selbst übertroffen. Mit einer überragenden Leistung in der zweiten Halbzeit hat er das Spiel gedreht. Und ganz ehrlich, ich bin ein wenig überrascht, dass sich meine Stimmbänder schon wieder erholt haben. Denn mit dem Abpfiff nach insgesamt 94 Live-Reportageminuten ging da nicht mehr wirklich viel. Der eine oder andere wird es vielleicht vernommen haben. Aber umso besser, so könnt ihr mich jetzt hier in alter Frische im FC-Podcast wieder bestens verstehen. Und deshalb Tag zusammen, schön, dass ihr dabei seid. Und selbstverständlich gibt es gleich nochmal einen süßen Ruth-Wiesen-Nachschlag. Die Höhepunkte vom Heimsieg gegen den BVB aus dem FC-Radio mit Reaktionen von Trainer Steffen Baumgart und vielen Spielern. Ich versuche mal für euch zu ergründen, warum der FC trotz Doppelbelastung und ohne Modest nach 8 Spieltagen sogar besser dasteht als vergangene Saison. Und wir blicken gemeinsam auf eine völlig verrückte wie beeindruckende Statistik. Wir machen diesen 8. Spieltag also rund, um dann schon wieder international zu werden. Denn am Donnerstagabend steht ja im Rhein-Energie-Stadion das 3. Gruppenspiel der Conference League an. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir auf dieses Spiel gemeinsam mit Marc Uth gucken können. Denn der ist wieder fit nach langer Verletzungspause und er wird vermutlich gegen Partizan Belgrad sein Comeback feiern. Viel los also hier im FC-Podcast. Und wir haben ja noch was. Ach ja, richtig. Hör mal, wir haben ja noch ein Derby gegen Borussia Mönchengladbach am kommenden Sonntag. Ist natürlich auch Thema hier im FC-Podcast. Also, lasst uns loslegen. Macht euch jetzt nochmal fertig zum Jubeln. Hier kommt für euch das Best-of aus dem FC-Radio. Erster FC Köln gegen Borussia Dortmund.
Ruth und Wies gegen Schwarz-Gelb. Willkommen zum 93. Bundesliga-Duell zwischen dem FC und dem BVB. Mehr Tradition in der ersten Fußball-Bundesliga geht im Grunde ja gar nicht. Es ist eine tolle Atmosphäre hier im Rhein-Energie-Stadion. Die Hymne läuft, die rot-weißen Schals werden in den Müngersdorfer Himmel gereckt. Es wird leidenschaftlich mitgesungen. Und auch die Dortmunder bringen ja immer ordentlich Fanpower mit. Die Schwarz-Gelben werden heute unterstützt von rund 5.000 bis 6.000 mitgereisten Fans.
Wenn du so ein Fußballspiel nicht als Fußballfest feierst, dann können wir aufhören. Und ich fand es einfach geil. Nicht nur die Stimmung, weil die Stimmung war von beiden Seiten gut. Es macht einfach Spaß, dann so ein Fußballspiel zu sehen.
Jetzt der erste tiefe Ball von Florian Kainz, erreicht fast Meiner. Zweiter Ball auch beim FC, aber erneut etwas ungenau. Dortmund schenkt den Ball allerdings wieder her. Meunier Gretsch, aber Duda spielt tief. Und jetzt ist Kainz im Strafraum, kann reinflanken. Das ist die Schussmöglichkeit, Lubicic! Abgeblockter Ball am Fünfer, nochmal Lubicic! Und dann wieder vom 5-Meter-Raum. Ist es Schlotterbeck mit der Kopfballabwehr. Özcan mit dem Kopf auf die rechte Seite. Meunier zieht ins Zentrum, spielt an die Strafraumgrenze auf Modest. Der lässt klatschen für Bellingham. Bellingham links raus, Malen. Jetzt im Zweikampf gegen Schmidt. Malen, Faustabwehr von Schwäbe. Erster Torschuss von Borussia Dortmund, der dann auch wirklich aufs Tor kommt.
Jetzt können wir davon ausgehen, Dortmund war in der ersten Halbzeit besser, auch von den Torchancen her. Aus meiner Sicht hat das viel damit zu tun gehabt, dass wir am gegnerischen 16er nicht sauber genug gespielt haben, ein bisschen Unruhe hatte.
Hübers, keine Anspielstation, spielt kurz auf Kainz, der wird gedoppelt, muss aufpassen, dass er den Ball nicht verliert. Das tut er in diesem Falle aber und Adeyemi spielt Bellingham frei, der in den Strafraum brannt vor dem Tor, Tor Dortmund, 31. Minute, 1-0.
Ja, wir schenken uns die Tore teilweise selber ein. Ich glaube, da können wir schon noch ein bisschen dran arbeiten. Klar ist Dortmund dann auch gut, aber ich glaube, wir haben sie schon ziemlich eingeladen. Erste Halbzeit durch Ballverluste. Gar nicht so, dass wir uns an die Wand gespielt haben.
Einwurf Dortmund. Der kommt auf Modest. Modest mit der Hacke an die Strafraumgrenze. Brandt auf Ademi. Nächste Chance und eine Glanztat von Marvin Schwäbe nach diesem Vollspannschuss von Ademi im Kölner Strafraum. Die Dortmunder wollen mehr, wollen hier die schnelle 2-0-Führung. Schwäbe hat was dagegen, lässt die rechte Hand rausschnellen, klärt zur Ecke. Die wird jetzt gleich reingeschlagen von Mahlen von der linken Seite. Mahlen läuft an, Ball kommt an den Fünfer, Kopfballabwehr, Hübers, Nachschuss, Ademi und wieder Schwäbe. Leckt den Ball mit beiden Händen über die Querlatte.
Wir haben dann durch den einen oder anderen Abspielfehler in der ersten Halbzeit gute Möglichkeiten Dortmund dann auch gegeben und hatten dann wieder Marvin, der sehr gut reagiert hat.
Und André Duda im Zentrum, kurz vor dem Strafraum, quer auf Kainz, aber auch das wieder so ein Ball, der einfach besser kommen muss, genauer kommen muss. Da fehlt die Klarheit und so gibt es die nächste Umschaltmöglichkeit und sie kommen mit Tempo rein. Mahlen im Kölner Strafraum, Mahlen und Schwäbe! Schwäbe hält auch diesen Ball gegen Mahlen.
Zweite Halbzeit haben wir es angesprochen und haben eher darauf hingewiesen, dass sie, und das kann ich so deutlich sagen, aus meiner Sicht ein gutes Spiel gemacht haben. Wir müssen einfach gucken, dass wir die Bälle besser an Mann kriegen und Dortmund nicht jeden Ball in die Füße spielen. Das ist uns dann gelungen.
Hector versucht das Offensivspiel anzukurbeln. Hat jetzt allerdings Meunier gegen sich. Dann doch der tiefe Ball. Schön durchgesteckt in den Lauf von Meiner. Meiner quer an den Fünfer. Kainz, Tor! 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 Florian Kainz! Das ist der Ausgleich! Super durchgespielt über die linke Seite, über den Captain, der in den Lauf durchsteckt, Meiner auf die Reise schickt und der dann mit dem Querpass an den 5-Meter-Raum. Kainz ist da, drückt den Ball vor Bayern Meier über die Linie.
Ich glaube, auch in den ersten 20 Minuten war es ein richtig gutes Spiel von uns.
Jetzt vielleicht der nächste Assist, Fragezeichen, Florian Kainz läuft an, bringt die Ecke scharf ran, eine 5er, Tor, 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 Ticket! Mal eingesetzt, die 1,93 schrauben sich hoch in den Müngersdorfer Himmel und dann erwischt er den Ball satt mit der Stirn und drückt ihn über die Linie vorbei an Meier.
Ja, ich habe mich riesig gefreut, aber ich fand dann doch, dass man dann schon ein bisschen Respekt zeigen muss. Ich habe ja unter der Woche gesagt, dass ich mir das offen halte, ob ich jubeln möchte. Ich glaube, so ist es okay gewesen, aber ja, ich verdanke dem BVB dann schon relativ viel und dass ich auch hier stehen darf, hat mit dem BVB was zu tun. Dann wollte ich einfach ein bisschen Respekt zeigen, aber ich glaube, man hat gesehen, dass ich mich trotzdem riesig gefreut habe.
Was für ein Auftakt hier in der zweiten Halbzeit und es war ein Tor, wie wir das in der vergangenen Saison gesehen haben. Da hat Steffen Tigges noch schwarz-gelb getragen im Heimspiel gegen den 1. FC Köln und genau so einen Ball in den Torwinkel geköpft. Jetzt auf der richtigen Seite für den 1. FC Köln, der FC 2-1 vorne.
Ja, es kommt wahrscheinlich zu dem, dass der Fußball seine eigenen Geschichten so ein bisschen schreibt. Habe ich das im Prinzip letztes Jahr einmal geübt, um es jetzt wieder zu machen.
Schwäbe auf Kilian. Der macht mal ein paar Meter. Spielt im Zentrum auf Kainz. Schirmt den Ball gut ab und hat tief gespielt auf Dietz. Dietz 1 gegen 1 gegen Meier. Florian Dietz, mach ihn rein. Tor, nein, Pfosten. In den Pfosten. Der Ball springt raus. Der Ball springt raus. Florian Dietz auf dem Weg zum 3:1, aber wird nicht belohnt in dieser 69. Minute. Und jetzt der FC wieder am Drücker. Ljubicic links raus auf Husin Basic. Er ist sein zweiter Bundesliga-Einsatz. Husin Basic marschiert, spielt quer auf Ljubicic. Da ist die Schusschance. Tor, 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 Tor. Ljubicic, Ljubicic. Was für ein Traumtor! Ein Schlenzer rechts sitzig!
Das sind so besondere Momente. Ich glaube, wenn ich mit dem Fußballspielen aufhöre, werde ich mich daran erinnern, dass es überragend ist und ich glaube, eine mega Stimmung wieder gewesen. Ja.
Dortmund ist drin in der Kölner Hälfte. Can ins Zentrum auf Bellingham. Der steckt durch und dann direkt gespielt auf Moukoko. Moukoko links raus auf den eingewechselten Rote. Der setzt an zur Flanke. Abgefälschter Ball. Deckt sich über Schwäbe. Tor. Was ein Gurkentor. Wie unglücklich ist das denn? Abgefälscht. Und da wird der Ball unberechenbar. Senkt sich über Schwäbe und es heißt nur noch 3:2 für den 1. FC Köln. 78. Minute. Anschlusstreffer für Borussia Dortmund.
Und dann natürlich mit dem 3:2 haben wir auch, das muss man auch sagen, in der einen oder anderen Situation wirklich Glück gehabt.
Und die Dortmunder mit Can, der rechts raus auf Meunier. Meunier mit langen Schritten ist jetzt in Flankenposition. Dabei kommt Kopfball Moukoko drüber. 88. Minute. Dicke Chance, Dortmund zum 3:3. Moukoko kann den Ball nicht aufs Tor drücken.
Ja, ich glaube, das war so, glaube ich, mit ziemlich die coolste Halbzeit, die wir hier diese Saison, glaube ich, miterlebt haben im Rhein-Energie-Stadion. Einmal, was auf dem Platz war, aber auch was draußen los war, wie die Jungs draußen gepusht haben, irgendwie das 3-2, 3-1 über die Bühne zu kriegen. Von daher hat schon richtig Spaß gemacht.
Steffen Baumgart zeigt an, abpfeifen, ist doch Schluss, 4 Minuten sind rum. Jetzt kommt der lange Ball an den Kölner Strafraum. Schindler ist da mit dem Kopf und dann ist das Spiel aus und dann ist Schluss. Und der FC gewinnt dieses Heimspiel gegen Borussia Dortmund mit 3:2.
Deswegen freuen wir uns, dass wir es über die Ziellinie gekriegt haben mit viel Mentalität, Laufbereitschaft. Aber ich bin mir relativ sicher, auch mit einem guten Fußball. Danke.
Nein, wir haben zu danken für dieses geile Fußballspiel. Das hat einfach nur wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vor allem natürlich diese grandiose zweite Halbzeit. Und auch ich persönlich muss einfach mal Danke sagen. Das sind Spiele, da liebe ich meinen Job. Noch ein bisschen mehr als ohnehin schon. Das hat so eine große Freude gemacht, dieses Spiel live kommentieren zu dürfen. Und da ist es mir völlig egal, dass am Ende die Stimmbänder nahezu zerrissen sind. Sie haben sich inzwischen ja wieder erholt. Alles wieder gut. Und glaubt's mir, als der Schiedsrichter am Osmas abgepfiffen hat, boah, da ist zum einen so eine große Freude in mir aufgestiegen und zum anderen so viel von mir abgefallen, weil ich glaube, wie jeder der 50.000 im Stadion extrem angespannt war. Es war spitz auf Knopf. Es hätte ja theoretisch wirklich hinten raus nochmal schief gehen können, das 3-3 zumindest noch fallen können. Die Chance von Moukoko habt ihr nochmal gehört. Also Dortmund hat nochmal alles versucht, aber der FC hat mal wieder mit aller Leidenschaft, mit allem, was sie noch im Tank hatten, bis zur letzten Sekunde gefightet. Das ist einfach bewundernswert. Aber auch ganz wichtig, Trainer Steffen Baumgart hat es erwähnt, ihr habt es gerade nochmal gehört, sie haben auch Fußball gespielt. Das ist nicht nur Fußball arbeiten, das ist auch Fußball spielen, was diese Jungs machen. Tor Nummer 1 und 3, richtig gut rausgespielt. Vor allem das erste, Hector zieht 2 Gegenspieler auf sich, dreht sich um die eigene Achse. So gehen die Dortmunder in die Falle, weil nämlich der Flügel plötzlich blank ist, auf ist, Meiner sprintet rein, der Pass kommt perfekt in den Lauf, dann steckst du durch an den 5-Meter-Raum, Kainz ist da, Box super besetzt, da waren noch 2 weitere FC-Spieler, die theoretisch das Tor hätten schießen können. Also das ist richtig, richtig gut rausgespielt und das dritte Tor, super Schuss von Ljubicic. Wenn der in Galaform ist, der Mann, der hat ja so viel drauf, ich gucke ihm so gerne beim Fußballspielen zu und das ist schon sein dritter Saisontreffer gewesen. Hätte Florian Dietz vorher schon den Treffer gegönnt, habe ihn ja auch schon drin gesehen, habt ihr gerade gehört. Aber insgesamt ein rundum schöner Fußballnachmittag in Köln-Müngersdorf. Unterm Strich dann auch für mich verdiente 3 Punkte, weil der FC einfach dermaßen aufgedreht hat in der zweiten Halbzeit. Klar, im ersten Durchgang, die Dortmunder hätten vielleicht schon fast den Sack zumachen können, wenn sie noch das zweite oder dritte Tor nachlegen. Aber auch ganz wichtig, auch das hat Trainer Steffen Baumgart ja nochmal angesprochen, die großen Chancen, die resultierten jeweils aus mehr oder weniger unnötigen Ballverlusten des FCs im Vorwärtsgang. Da müssen sie noch dran arbeiten. Sie gehen immer hohes Risiko, sie rücken alle hoch auf. Und wenn du dann natürlich den Ball verlierst und dann so eine umschaltstarke Mannschaft gegen dich hast, dann wird es immer gefährlich und dann kassierst du halt mal so ein Tor wie das von Julian Brandt. Es waren 2-3 weitere Chancen da, die aus ähnlichen Situationen resultiert sind. Malen 1-1 gegen Schwäbe vor der schlechte Pass von Duda auf Kainz. Also es ist nicht alles Gold, was glänzt. Der FC hat immer noch Luft nach oben. Präsentiert sich aber unter Steffen Baumgart auch in dieser Saison und ich habe es ja oft gesagt hier im FC-Podcast, ja, in einer tollen Form, die einfach nur Spaß macht. Da möchte man jedes Wochenende mehr von sehen und freue mich jetzt schon wieder auf den kommenden Sonntag, wenn es dann zum Derby, zur Borussia Mönchengladbach geht. Aber das später. Wir gucken jetzt auf eine, ich habe es angekündigt, verrückte wie beeindruckende Statistik, denn der FC hat ja mal wieder nach einem Rückstand gepunktet. Wie fast immer in dieser Saison. 8 Bundesligaspieltage sind absolviert. Und Achtung, in 6 dieser 8 Bundesligaspielen ist der FC in Rückstand geraten, hat dann aber trotzdem noch 2-mal gewonnen und 3-mal unentschieden gespielt. Also unterm Strich 9 Punkte geholt. 9 Punkte nach Rückstand. Das ist Ligaspitze mit Abstand. Einfach nur bewundernswert, wie die Mannschaft das immer wieder hinbekommt. Und man muss ja fast hoffen, dass der FC auch im nächsten Spiel in Gladbach wieder zurückliegt, weil dann die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass er Minimum einen Punkt, wenn nicht gar drei Punkte holt. In Wolfsburg gewonnen, nach Rückstand, jetzt zu Hause gegen den BVB. Und dann hatten wir noch die Unentschieden gegen Leipzig, gegen Frankfurt und gegen Bochum. Nur an Spieltag 1 beim 3:1-Sieg gegen Schalke ist der FC mal in Führung gegangen. Und ja, beim 0:0 zu Hause gegen den VfB Stuttgart, da gab es halt keinen Treffer. Also auch da kein Rückstand. Ansonsten immer wieder erstmal der Gegner am Zug mit einem Treffer. Und dann kommen die Jungs von Steffen Baumgart und rollen das Feld von hinten auf. Also das ist einfach eine fast unfassbare Statistik, wie ich finde. Und was auch ja nahezu unglaublich ist, wie sich dann auch Spieler entwickeln, die in der vergangenen Saison noch in der Regionalliga gekickt haben. Da waren ja jetzt insgesamt auf dem Platz gegen den BVB, ja, gegen hochveranlagte Spieler, Nationalspieler, die internationale Erfahrungen mitbringen und Weltklasse-Spieler. Drei Regionalligisten auf dem Platz mit dem FC-Trikot. Der Torschütze Steffen Tigges, der Fast-Torschütze Florian Dietz und dann der Joker, der eingewechselt worden ist, Mitte der zweiten Halbzeit, Dennis Hussein Basic, der den dritten Treffer von Ljubicic auflegt. Und auch da muss man ja einfach die Schiebermütze ziehen. Also was Steffen Baumgart dann auch aus solchen Jungs dann rausholt, wie er es schafft, ihnen das Vertrauen zu geben, sodass die dann auch wirklich mutig aufspielen, das ist dann auch einfach nur toll zu sehen, diese Entwicklung. Steffen Tigges, jetzt ist in der Bundesliga endlich auch der Knoten geplatzt. In der Conference League hatte er schon getroffen in Nizza. Jetzt sein erstes Tor für den FC in der ersten Fußball-Bundesliga. Florian Dietz hat eh schon seine Tore gemacht, war jetzt nah dran am nächsten. Und Dennis Hussein Basic hat jetzt immerhin seinen ersten Assist in der ersten Fußball-Bundesliga. Es war erst sein zweiter Einsatz. 2 Minuten stand er, glaube ich, in Wolfsburg auf dem Feld. Da hat er ja fast sogar getroffen mit dem ersten Ballkontakt. Jetzt das erste Heimspiel, deutlich mehr Spielzeit. Und ich finde, er hat es richtig stark gemacht. Er ist reingekommen, hat sofort mutig, aggressiv gespielt, ist auch mal ins Tempo-Dribbling gegangen, ja, gegen diese Stars von Borussia Dortmund, ohne jede Angst. Und wie er den Treffer vorlegt auf Ljubicic, ist dann einfach auch gut, weil er vorher eben das Tempo anzieht, über die linke Seite marschiert, damit die Gegenspieler auf sich zieht. Ljubicic kann sich in Position bringen, dann kommt der Querpass genau auf den rechten Schlappen. Ljubicic macht es dann einfach stark. Bums, steht's 3:1. Also drei Regionalligisten haben mitgeholfen, diese Startruppe von Borussia Dortmund in die Knie zu zwingen. Und auch das muss einfach nochmal hier besonders herausgehoben werden im FC-Podcast. Ja, und dann kommen wir von einer schon zur nächsten beeindruckenden Statistik. Wenn wir nämlich auf die Tabelle gucken, dann sehen wir, dass der FC auf Platz 7 liegt. 3 Siege, 4 Unentschieden, nur eine Niederlage nach den ersten 8 Spieltagen. Macht 13 Punkte insgesamt und 14:10 Tore. Ein Torverhältnis von +4. Auch das richtig stark. Aber im Vergleich zur vergangenen Saison, ja, erscheint das dann nochmal ein bisschen beeindruckender. Denn auch da war der FC nach 8 Spieltagen auf Platz 7, allerdings nur mit 12 Punkten und 13:14 Toren. Sprich, einen Punkt weniger errungen, ein Tor weniger geschossen. Und das ohne die Doppelbelastung mit Conference League und damals noch mit Anthony Modest. Und erinnern wir uns jetzt nochmal vor der Saison, als feststand, Anthony Modest wechselt nach Dortmund. Auch ich gehörte zu denjenigen, die sich Sorgen gemacht haben. Wie soll das funktionieren da vorne? Wer soll da jetzt die Tore schießen? Denn Anthony Modest war in der vergangenen Saison ein extrem wichtiger Faktor mit seinen 20 Ligatreffern. Wenn wir uns aber eben jetzt angucken, was der FC ohne Anthony Modest da in der Offensive anstellt, dann wird immer klarer, was Steffen Baumgart damit gemeint hat, wenn er permanent betont hat, Modest war nur deshalb so gut, weil die Mannschaft hinter ihm so stark war, weil sie für ihn gearbeitet hat, weil sie ihm die Bälle aufgelegt hat. Und diese Mannschaft, die ist ja immer noch da, Anthony Modest nicht mehr, aber die Mannschaft, und die kann immer noch richtig gut Fußball spielen, die kann immer noch nach vorne spielen, mutig sein. Und jetzt verteilt sich das eben auf verschiedene Schultern. 8 verschiedene Torschützen hat der FC in dieser Saison schon in seinen Reihen. 2 Eigentore kommen noch dazu und die erfolgreichsten sind Florian Kainz und Dejan Ljubicic, jetzt mit jeweils 3 Bundesliga-Treffern. Und gerade bei den 2 habe ich das Gefühl, dadurch, dass Anthony Modest weg ist, sind die auch so ein Stück weit befreit. In dem Sinne, dass sie sich jetzt einfach noch mehr zutrauen, mal selbst in den Torabschluss zu gehen. Da ist jetzt nicht mehr dieser dominante Zielspieler vorne drin, auf den alles zugeschnitten ist in der Offensive. Sondern jetzt versucht ein Florian Kainz, ein Dejan Lubicic auch mal selbst drauf zu halten, aufs Tor zu schießen. Sie haben ja beide eine richtig starke Schusstechnik und das haben wir jetzt mehrfach in dieser Saison erlebt. Und das hat es in der vergangenen Saison so nicht so oft gegeben und auch bei anderen. Ne, hab's ja gesagt, 8 verschiedene Torschützen, Kainz und Lubicic jeweils 3 und dann kommen eben 6 weitere Knipser, die einmal getroffen haben. Also das ist dann auch schwer ausrechenbar für den Gegner, wenn immer wieder ein anderer treffen kann. Und auch das ist so ein Indiz dafür, ja, Anthony Modest war wahnsinnig wichtig in der vergangenen Saison, aber jetzt ohne ihn trauen sich vielleicht andere noch mehr, mal vorne rein zu marschieren, nachzurücken, den Abschluss zu suchen. Und der FC ist insgesamt dann dadurch auch irgendwo ein bisschen gezwungen, flexibler zu spielen. Nicht immer nur den einen da vorne zu suchen, sondern eben immer wieder andere Spieler in Position zu bringen. Trotzdem sagt aber Steffen Baumgart, ja, Moment, will jetzt aber auch nicht so tun, als wenn mir das egal wäre, dass der Toni, der Modest, nicht mehr da ist. Es fehlt uns bei aller Leidenschaft, bei allem Einsatz, den die anderen Jungs mitbringen, trotzdem was.
Ich bin mir schon relativ sicher, dass trotzdem so eine Qualität wie Toni uns fehlt, weil dann wäre der eine oder andere Ball in der ersten Halbzeit vielleicht besser verarbeitet worden, besser Richtung Tor gekommen und das vergisst man immer zu schnell. Die Jungs tun alles, die Jungs arbeiten, aber da gibt es schon noch etwas Qualitätsunterschiede, die wir versuchen aufzuholen.
Aber wir hatten ja jetzt quasi den direkten Vergleich. FC-Offensive auf der einen Seite ohne Modest, Dortmund auf der anderen Seite mit Modest. Und ja, damit sind wir beim nächsten Thema. Die Toni-Modest-Rückkehr ins Rhein-Energie-Stadion und, wollen wir nicht vergessen, auch die von Salih Özcan. Modest musste sich viele Pfiffe gefallen lassen. Immer wenn er am Ball war, gab es ein Five-Konzert. Bei Salih Özcan war das nicht der Fall. Dem haben sie den Wechsel deutlich eher verziehen. Bei Anthony Modest waren sicherlich auch die Begleitumstände, wie das Ganze abgelaufen ist. Modest, nochmal kurz zur Erinnerung, hat sich ja selber so mehr oder weniger dann auch ins Schaufenster gestellt, gesagt, mein Berater soll mal losziehen und soll mal Angebote reinholen. Es geht mir natürlich auch ums Geld. Ich habe nur diese eine Karriere. War auf der einen Seite offen und ehrlich, aber auf der anderen Seite ist das natürlich nicht das, was der Fußballromantiker und FC-Fan gerne hören möchte. So musste er sich also diese Pfiffe gefallen lassen. Ja, und wenn wir die 94 Minuten dann nochmal uns in Erinnerung rufen, es war sicherlich nicht der Nachmittag von Anthony Modest. Er hatte kaum Ballkontakte, er war immer wieder bestens abgeschirmt in der FC-Defensive. Entweder von Luca Kilian oder von Timo Hübers.
Ja, ich meine, man kennt sich, man weiß, was den anderen ausmacht. Ich glaube, wir haben ihn heute ganz gut im Griff gehabt. Ja, gab so ein, zwei Nicklichkeiten, aber ich glaube gar nicht so bezogen auf die Personalie, Ex-Spieler oder nicht, sondern das sind einfach Dinge, die gehören irgendwie beim Stürmer-Innenverteidiger irgendwie vielleicht auch ein bisschen dazu.
Eine, ja, Dreiviertelchance, würde ich es mal nennen, hatte Anthony Modest in der zweiten Halbzeit. Da hat er einen Ball ganz knapp verfehlt, aber ansonsten wirklich kaum was zu sehen. Es war ein gebrauchter Tag für ihn. Hübers, Kilian haben ihre Sache super gemacht. Größte Chance hatte dann der eingewechselte Moukoko. Gut möglich, dass im Spitzenspiel dann am kommenden Wochenende gegen die Bayern Anthony Modest erstmals seit seinem Wechsel auf die Bank muss. Aber das soll nicht unser großes Thema sein. Er ist kein FC-Stürmer mehr. Ja, und dann noch kurz ein paar Worte zu Salih Özcan. Hat sicherlich nach seiner Blessur ganz ordentlich gemacht, denke ich, aber es war auch nicht dieser aggressive Leader, den wir im FC-Trikot oft erlebt haben in der vergangenen Saison. Eher ein bisschen unauffälliger. Salih Özcan hatte dann vor allem in der zweiten Halbzeit auch so seine Probleme, ist ja dann auch, ich glaube, Mitte der zweiten Halbzeit ausgewechselt worden, hat dann sicherlich auch die Kraft gefehlt nach seiner kurzen Pause. Also insofern Salih Özcan eher unauffällig, Anthony Modest weitestgehend abgemeldet bei der Köln-Rückkehr. Und damit bleiben wir zwar im Rhein-Energie-Stadion, haken die Bundesliga jetzt aber erstmal ab, diesen 8. Spieltag, freuen uns einfach nochmal über das 3:2 gegen Borussia Dortmund, blicken aber auf das kommende Heimspiel, das wieder international sein wird. 3. Gruppenspiel der Conference League gegen Partizan Belgrad, gegen den serbischen Vertreter. Und ja, wir blicken auf dieses nächste Highlight mit einem Rückkehrer, über den ich persönlich mich sehr freue. Es hat man jetzt oft in den vergangenen Wochen vergessen, weil der FC ja trotzdem so gut performt hat. Aber Marc Uth, vor Saisonbeginn eigentlich einer der größten Hoffnungsträger, was die FC-Offensive betrifft, der hat ja jetzt wochenlang gefehlt. Im Pokal in Regensburg war er noch dabei, da war er bester Mann auf dem Platz, hat ein starkes Spiel gemacht, hat auch getroffen, aber Dann kamen die Probleme mit der Schambeinentzündung und es war dann wohl letzten Endes ein Nerv, der Probleme gemacht hat. Er musste operiert werden und sich dann Woche für Woche wieder rankämpfen. Das hat insgesamt fast 2 Monate gedauert. Er konnte noch nicht ein Bundesligaspiel machen, geschweige denn international mit dem 1. FC Köln spielen. Aber das wird sich vermutlich ändern. Am Donnerstagabend gegen Partizan Belgrad will er sein Comeback feiern und er freut sich schon riesig drauf, ist doch klar.
Ja gut, das weiß glaube ich jeder, wie heiß ich darauf bin. Ich freue mich natürlich sehr drauf. Ich denke, dass ich auch die ersten Minuten bekomme am Donnerstag. Ja, es wurde Zeit nach tatsächlich knapp 8 Wochen, glaube ich.
Ja, denn das war schon ein dunkles Kapitel. Nochmal, in Regensburg, ganz starke Partie von Marc Uth. Da war der Leader vorne in der FC-Offensive. Er war ohnehin in einer richtig guten Verfassung, auch konditionell, hatte sich endlich auch gewöhnt an dieses intensive Spiel unter Steffen Baumgart. Und dann kam eben diese Verletzung und hat ihn erstmal brutal zurückgeworfen.
War natürlich maximal unglücklich, weil ich auch gut in Form war. Ich war sehr, sehr fit und hatte richtig Bock auf die Anfangssaison. Und umso bitterer war es dann für mich. Aber gut, wir sind in Köln, it could be good und musste weitermachen.
Und et het noch immer Jod, ihr Junge. Und am Donnerstagabend wird es hoffentlich richtig gut laufen für Marc Uth, wenn er denn dann das Comeback feiern darf. Er selbst geht so von 15, 20 Minuten aus, also eher von einem Joker-Einsatz hinten raus. Von Beginn an, würde mich auch überraschen, wird er vermutlich erstmal nicht auflaufen. Aber mit zunehmender Spielzeit werden wir ihn dann hoffentlich auf dem Platz begrüßen können. Nichtsdestotrotz bereitet auch er sich natürlich auf den kommenden Gegner vor. Partizan Belgrad, serbischer Vertreter. Und er mahnt jetzt schon mal, bei aller Euphorie in Köln und was da schon alles abgegangen ist im Rhein-Energiestadion, auch jetzt gegen Borussia Dortmund, lasst uns mal nicht diesen Gegner unterschätzen.
Wer denkt, dass wir in der Conference League nur Fallobst haben und jedes Spiel gewinnen müssen, der liegt, glaube ich, sehr falsch. Jede Mannschaft, die in diesem Wettbewerb ist, die hat ihre Daseinsberechtigung und haben eine tolle Saison vorher gespielt und es wird sicherlich kein einfaches Spiel. Ich denke, dass wir viel Ballbesitz haben und müssen uns einfach gut nach vorne kombinieren und einfach auch wieder die Intensität auf den Platz bringen und dann natürlich zu Hause wollen wir das Spiel ganz klar gewinnen.
Um da ganz oben in der Gruppe D stehen zu bleiben, ist doch klar, wenn du an 1 stehst, dann willst du auch die 1 bleiben.
Aber wir schauen jetzt auch nicht unbedingt auf die Mannschaften, die hinter uns sind. Wir wollen unser Ding durchziehen und im Endeffekt, klar, wollen wir dann auch den Gruppensieg holen. Ja.
Ja, aber wir schauen jetzt natürlich auf diese eine Mannschaft hinter dem FC, auf Partizan Belgrad, auf den kommenden Gegner. Ist ein Traditionsverein, im Oktober 1945 gegründet worden. Vereinsfarben sind schwarz und weiß. Ja, und diese Mannschaft bzw. dieser Verein, der hat schon etliche Erfolge vorzuweisen. Vor allem in der Zeit, in der Jugoslawien noch existiert hat, super erfolgreich. 17 Mal jugoslawischer Meister geworden, 9 Mal den jugoslawischen Pokal gewonnen. Als es dann die Aufspaltung gab und Partizan Belgrad in der serbischen ersten Liga gespielt hat, sind sie immerhin noch 10 Mal Meister geworden. 7 Mal serbischer Pokalsieger. Allerdings, die letzten Erfolge liegen schon einige Jahre zurück. Der letzte Meistertitel ist datiert auf das Jahr 2003, der letzte Pokalsieg gelang 2008. Seitdem hat vor allem Roter Stern Belgrad, der große Rivale in der Stadt, hat den Rang so ein bisschen abgelaufen. Die sind deutlich erfolgreicher gewesen in der jüngeren Vergangenheit. Nichtsdestotrotz, Partizan Belgrad, sicherlich eine Mannschaft, die du erstmal schlagen musst. Sie waren so mittelerfolgreich in den ersten beiden Gruppenspielen. Bei Slovacko haben sie 3:3 unentschieden gespielt. Da allerdings muss man dazu sagen, die waren lange in Unterzahl, die Belgrader, nach einer roten Karte, nach einem Platzverweis, sind dann aber trotzdem noch zurückgekommen ins Spiel, immerhin einen Punkt mitgenommen. Ja, und ein 1:1 gab es dann zu Hause gegen OGC Nizza und so stehen sie dann 2 Punkte hinter dem FC, der ja insgesamt bei 4 Zählern schon angekommen ist, nach dem Unentschieden in Nizza und dem Heimsieg gegen Slovacko. Gucken wir uns die Mannschaft noch ein bisschen näher an. Haben wir noch einen relativ jungen Keeper hinten drin, Alexander Popovic, seit 2018 im Verein, 1,90 groß, starker Rückhalt, kann man glaube ich so sagen. In der Abwehr haben sie zum Teil junge Spieler, aber auch Spieler mit Erfahrung. Ein junger, aber höchst veranlagter Innenverteidiger ist Svetozar Marković, Neuzugang von Olympiakos Piräus gekommen, hat nahezu jedes Spiel in dieser Saison gemacht für die Belgrader. Dann haben wir mit Igor Vujacic einen 28-jährigen Innenverteidiger, der schon deutlich mehr Erfahrung hat. Seit 2019 spielt er bei Partizan, 25 Länderspiele gemacht für Montenegro. Ja, und dann Achtung hier, Slobodan Urošević, Linksverteidiger, 28 Jahre, ebenfalls alt, schon seit 2018 in Belgrad, 3 Länderspiele gemacht für Serbien und der hat auch schon ein paar Mal getroffen in dieser Saison, also durchaus torgefährlicher Abwehrspieler. Dann gehen wir weiter nach vorne, ins Mittelfeld, hinten der Abräumer im defensiven Zentrum, Hamidou Traoré, ebenfalls ein Neuzugang. Und davor, zentral, offensiv, ein Israeli, der schon 34 Jahre alt ist, aber enorme Torgefahr mitbringt. Bibras Nacho, den Namen solltet ihr euch mal merken. Geht davon aus, dass er spielen wird. Hat er zumindest in dieser Saison fast immer getan. Der hat in der ersten serbischen Liga immerhin schon 8 Saisontore erzielt. Spielt seit 2019 bei Partizan. Und vorne im Sturm, ja, auch der Mann mit dem höchsten Marktwert, Ricardo Gomez. 1,87 Meter großer Angreifer, 14 Saisontore, das ist der Top-Torjäger bei Partizan Belgrad, 14 Saisontore in allen Wettbewerben zusammengenommen. Seit einem Jahr spielt er bei Partizan und wir sollten Fuseni Diabaté nicht vergessen. Schneller Rechtsaußen, quirliger Mann, nur 1,75 groß, aber durchaus mit Anlagen, die es einer Defensive schwer machen können. Also da sollte der FC durchaus gewarnt sein, muss hinten konzentriert spielen. Ich habe es angesprochen. Diese leichten Fehler im Spielaufbau, wenn du sehr hoch aufgerückt bist, bitte vermeiden, nicht in Konter laufen. Denn da können wir von ausgehen, hat ja auch Marc Uth gerade erwähnt, der FC wird sicherlich mehr den Ball haben. Partizan Belgrad wird aufs Umschaltspiel auf Konter lauern, um dann zuzustechen. Und da wäre es gut, wenn du eine hohe Ballsicherheit, hohe Passsicherheit hast. Ist dem FC allemal zuzutrauen, mit welcher Startelf auch immer. Da ist Steffen Baumgart immer wieder für Überraschungen gut. Er vertraut allen Spielern im Kader, betont immer wieder, jeder, der im Kader steht, hat die Berechtigung zu spielen. Jeder, der im Kader steht, hat mein Vertrauen. Und von daher können wir schon davon ausgehen, dass es vermutlich Minimum 3, vielleicht 4 oder sogar mehr Wechsel geben wird im Vergleich zum Heimspiel gegen Dortmund. Ganz vorne drin möglicherweise wieder Florian Dietz in der Startelf für Steffen Tigges. Haben wir oft erlebt schon in dieser Saison. Die beiden haben sich immer wieder abgewechselt. Gut möglich, dass er auch hinten auf den Außenverteidigerpositionen wieder was ändert. Rechts Schindler für Schmitz bringt oder Petersen links für Jonas Hector. Ich hoffe nur, dass nicht zu viele tragende Säulen rausgenommen werden. So war es ja gegen Slowacko im Heimspiel und hast du dann schon gemerkt. Ohne Hübers, Hector, Skiri. Wird vorne noch gefehlt. Keins war es genau. Da fehlte dann A, Qualität und B, einfach auch die Erfahrung, ja, ein Spiel auch zu lenken, zu ordnen, mal Ruhe reinzubringen. Das war doch phasenweise sehr hektisch, was der FC da in der ersten Halbzeit gespielt hat und vor allem dann zu Beginn der zweiten Halbzeit, als sich der FC ja zwei schnelle Gegentore eingefangen hat gegen Slowacko und das Spiel zu kippen drohte. Der FC war ja zur Pause noch 2:0 vorne. Also, bin gespannt, wie Steffen Baumgart da aufstellen wird. Und ihr seid herzlich eingeladen. Ihr könnt live dabei sein beim FC Radio, den kompletten 90 Minuten plus Nachspielzeit über fc-radio.de oder ihr klickt euch rein über die FC-App. In Ausschnitten schalten die Kollegen von Radio Köln immer wieder zu mir raus ins Rhein-Energie-Stadion. Würde mich freuen, wenn wir uns da wiederhören. Und dann machen wir jetzt an der Stelle den nächsten Break und springen wieder in die Bundesliga, denn wir haben ja am kommenden Sonntag dann das Derby bei Borussia Mönchengladbach. Ja, ja, das war mal der große Angstgegner für den ersten FC Köln, aber inzwischen hat sich das irgendwie gedreht. Die letzten 3 Derby-Siege gingen an den ersten FC Köln. Auswärts in Mönchengladbach 1:2:1 und dann vergangene Saison. Es waren Festspiele. 4:1 in Köln und dann 3:1 in Mönchengladbach und auch das in dieser Höhe absolut verdient, hätte sogar noch höher ausgehen können. Der FC hat diese Derbys dominiert, hat Borussia Mönchengladbach zum Teil auseinandergespielt. Das war beeindruckend, was Steffen Baumgart da mit der Mannschaft geleistet hat. Ja, und Ziel wäre natürlich jetzt Derby-Sieg Nummer 4 zu landen, oder? War gut?
Ja gut, wir haben ja letzte Saison beide Spiele gewonnen. Das wollen wir natürlich wieder so machen. Es wird natürlich ein sehr, sehr hartes Spiel. Derbys haben immer ihre eigenen Gesetze und wir wollen natürlich unbedingt gewinnen. Wir werden, glaube ich, wahrscheinlich wieder auch mit zigtausend Fans, die mitreisen, da ordentlich Stimmung machen und wir sind sehr, sehr heiß darauf. Ja,
ich auch. Ihr hoffentlich auch. Und was die Tabelle betrifft, ist es ja fast ein direktes Duell. Die beiden sind eng beieinander. Der FC mit 13 Punkten einen Zähler vor Borussia Mönchengladbach. Der FC könnte sich also absetzen, wenn ihm der vierte Derby-Sieg in Folge gelänge. Den ich für absolut möglich halte. Die Mannschaft ist einfach richtig gut drauf. Frage wird natürlich sein, weil die Pause dann sehr kurz ist, von Donnerstag auf Sonntag. Wie frisch sind die Jungs? Was kann Steffen Baumgart reinwerfen in die Startelf? Ja, und die Frage wird sein, was kann Borussia Mönchengladbach dagegen setzen? Sie haben richtig eins auf die Nuss bekommen jetzt, auswärts bei Werder Bremen. Hoch verloren, in dieser Höhe auch absolut verdient, vor allem in der ersten Halbzeit. Gleich zu Beginn waren sie überhaupt nicht auf dem Platz. Dann kommt jetzt noch dazu, dass der Trainer Farke Corona-positiv getestet worden ist und jetzt bis Ende der Woche gar nicht auf dem Trainingsplatz stehen kann. Und somit ist es dann natürlich auch irgendwo ein Nachteil, wenn er nicht so dicht dran sein kann an seinen Jungs, um sie dann einzustellen fürs Derby. Klar, dann übernehmen nach Absprache die Co-Trainer. Möglicherweise kann er sich ja auch rechtzeitig freitesten, dann am Freitag, glaube ich, frühestens oder Samstag und dann in der Coaching-Zone stehen am Sonntag. Aber glücklich ist das natürlich alles nichts. Wir können aber, glaube ich, davon ausgehen, dass Borussia Mönchengladbach mit einer gewissen Wut im Bauch dann da auch auflaufen wird. Und die sind einfach ja dazu gezwungen, da alles rauszuhauen vor den eigenen Fans nach diesen beiden Derby-Niederlagen, nach dieser Schmach in Köln und dann zu Hause. Da gibt es einiges wieder gut zu machen und da wird der FC dann erstmal dagegenhalten müssen, um in sein Spiel reinzufinden. Aber wenn sie dann wieder so intensiv und leidenschaftlich spielen, wenn sie wieder bereit sind, und da habe ich eigentlich keine Zweifel, ans Limit oder wieder darüber hinaus zu gehen, dann ist das durchaus möglich, der vierte Derby-Sieg. Auch ohne Salih Özcan, denn der war bei den vergangenen Derby-Siegen ja immer auf dem Platz. Der hat ja eine Wahnsinns-Derby-Quote, der Salih, aber er spielt jetzt nun mal leider in Schwarz-Gelb und nicht mehr in Rot und Weiß. Auch da könnt ihr selbstverständlich live dabei sein. Sonntag, 15:30 im Borussenpark, das Derby Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln mit dem FC-Radio, fc-radio.de oder in Ausschnitten, Seite live, bei Radio Köln dabei. Und kommende Woche, vermutlich am Dienstag, gibt es dann die nächste Folge des FC-Podcasts. Und dann hätte ich nichts dagegen, wenn sich meine Stimmbänder noch nicht ganz erholt haben und noch ein bisschen heiser sind, weil ich so viel jubeln musste, so viele Tore bejubeln musste mit euch zusammen. Also gehen wir's an. Bis dahin, macht euch eine schöne Zeit. Madet Jod.
Der Radio Köln FC-Podcast. Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.